Robin Ticciati, Chefdirigent, Berlin braucht Musik.
Leslie Riva-Rupert, Cellistin, Berlin braucht Musik.
Raphael Menzen, Trompete, Berlin braucht Musik.
Caroline Zohl, Fagott, Berlin braucht Musik.
Stefan Mörth, Klarinette, Berlin braucht Musik.
Elena Rindler, zweite Violine, Berlin braucht Musik.
Andreas Klein, Posaune. Berlin braucht Musik.
Berlin braucht Musik, wir alle brauchen Musik. Das wissen wir schon lange, aber soeben hat das auch eine internationale Studie ergeben, die den Umgang mit Musik in der Pandemiezeit zum Thema hatte und vor allem untersuchte, wie Musik beim Umgang mit emotionalem Stress helfen kann. Mein Name ist Julia Kaiser und ich spreche heute mit Professor Melanie Wald-Fuhrmann, Direktorin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Sie hat an der Studie mitgewirkt und ich begrüße Sie jetzt hier im Podcast. Hallo Frau Wald-Fuhrmann.
Hallo Frau Kaiser.
Diese Erkenntnis ist ja eigentlich nicht neu. Musik tut der Seele gut, Musik kann uns entspannen, Musik kann uns auch Trost spenden. Wie macht man das aber, dass man jetzt das empirisch erhebt, dass das wirklich funktioniert? Welche Fragen haben Sie gestellt?
Uns hat vor allem zweierlei interessiert. Die Studie ist im frühen ersten Lockdown im letzten Jahr gemacht worden, also so April, Mai. Und das war so der Zeitpunkt, in dem die Medien viel berichteten über, sagen wir mal, interessante neue Musikpraktiken, ganz zuvörderst das Balkonsingen in Italien, Spanien, selbst in Deutschland und anderen Ländern. Aber auch Formen des Online-Miteinander Musikmachens und anderes. Und das heißt, eine Frage war, das uns interessiert hat, sind das jetzt irgendwie nur Einzelfänomene oder trifft es auf viele Menschen zu, dass sie im Kontext der Corona-Krise und vor allem des Lockdowns auf andere Arten und Weisen mit Musik umgehen, sowohl was das Hören als auch was das Selbstmachen betrifft. Also das war eine Frage. Das heißt, wir haben einfach ganz viele Fragen gestellt, die immer in die Richtung gehen, hören Sie jetzt, machen Sie jetzt, aus anderen Gründen, in anderen Situationen, auf andere Art und Weise, mit anderen Medien, Musik. Also es ging immer um so quasi Änderungsmaße. Und die zweite Frage, die uns interessiert hat, war, ob diese Veränderungen des Verhaltens adaptiv sind, sprich, ob sie darauf bezogen sind, dass Menschen versuchen, auf diese Weise mit den emotionalen und sonstigen Zumutungen, die vor allem so ein Lockdown ja mit sich gebracht hat, ob sie versuchen, darauf positiv Einfluss zu nehmen, sprich eben Musik verwenden, damit es ihnen ein bisschen besser geht. Und dafür haben wir einfach drei Fragen gestellt, die konkret adressierten, dass die Personen uns sagen sollten, ob sie für sich das Gefühl haben, dass Musik hören und machen ihnen hilft, emotional mit der Krise, dem Lockdown besser klarzukommen, ein Ersatz ist für sozialen Kontakt und irgendwie so als Zuspruch, sozialer Trost empfunden wird.
Ich ahne schon die Antwort, aber vielleicht hat es sich ja in den Altersgruppen unterschieden. Sie haben wahrscheinlich auch ältere und jüngere Menschen befragt.
Wir hatten sogenannte repräsentative Samples tatsächlich, also die waren in der Altersverteilung, Geschlechterverteilung, Bildungsstand, ein gutes Abbild der Bevölkerung in den 6 Ländern, aus denen wir jeweils Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten. Aber Altersunterschiede gab es bis auf in einem kleinen Fall eigentlich nicht. Dinge wie Alter oder andere sogenannte soziodemografische Merkmale, Geschlecht oder so, haben eigentlich keine Rolle gespielt, ob Menschen jetzt Musik hier als ein Hilfsmittel empfunden und erlebt haben. Viel wichtiger waren eigentlich ihr Bezug zu Musik, ihre Umgangsweisen mit Musik und wie sehr sie ihre Umgangsweisen mit Musik oder die Gründe, aus denen sie Musik hörten oder machten, eigentlich geändert haben. Das heißt im Grunde, je stärker solche Veränderungen waren in den Umgangsweisen mit Musik, desto stärker hat es den Leuten subjektiv auch geholfen.
Ist das eine Gewöhnungssache? Also können wir daraus sofort ableiten, wir brauchen einen großen Aktionsplan für das Musikerlernen, für die Fertigkeit, ein Instrument zu spielen, die eigene Stimme zu verwenden. Kann man das daraus ableiten, also eine Handlungsaufforderung gewissermaßen?
Das wäre vielleicht ein bisschen eine Überinterpretation der Ergebnisse, aber was die Studie zeigt und was ich aber denke, was generell wichtig ist, ist tatsächlich, dass man Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene dazu anleitet, bewusster Musik zu hören und gegebenenfalls auch zu machen oder sich ein bisschen selbst zu beobachten, warum höre ich in welcher Situation welche Musik, was erlebe ich dabei, wie geht's mir dabei. Also, dass man etwas bewusster wahrnimmt, dass und inwiefern Musik vielleicht etwas ist, was einem selbst in bestimmten Situationen auch hilft. Und dann kann man nämlich in einer Krise wie der aktuellen auch ein bisschen gezielter bei sich selbst schauen, was kann ich jetzt vielleicht tun, um Musik als etwas zu nutzen, was mir hilft. Und das ist schon auch eine Form von Musikerziehung, würde ich sagen, aber nicht ausschließlich eine Erziehung zum Musikmachen oder zum Beethoven von Brahms unterscheiden lernen, sondern eher eine Erziehung im Hinblick auf eine, ja, schon eine reflektierte Umgangsweise mit Musik.
Was haben Sie an sich selber beobachtet? Also ich stelle mir vor, so eine Befragung durchzuführen, das hat ja immer einen Impuls, den man bei sich selber beobachtet. Haben Sie für sich jetzt nach dieser Studie beschlossen, so ich muss jetzt gezielter und regelmäßiger Musik hören und auch machen? Haben Sie für sich selber eine Handlungsanweisung schon gefunden?
Ich bin natürlich auch vorher schon eine reflektierte Musikhörerin und gegebenenfalls auch Musizierende gewesen, da das ja auch nicht die erste Studie ist in die Richtung, die ich gemacht habe oder das erste Mal, dass ich über diese Dinge nachgedacht habe. Also insofern nein. Aber im Kontext unserer Studie kam durchaus überraschend auch raus, dass wenn sich Personen für etwas, was wir jetzt Corona-Musik genannt haben, besonders interessieren, dass das eigentlich statistisch der einflussreichste Faktor darauf ist, ob sie Musik hören oder Musik machen, als eine Hilfe empfinden und erleben. Das fand ich überraschend und das war für mich der Punkt, mir eigentlich genauer anzugucken, was ist das eigentlich, diese Corona-Musik und vor allem, was für neue Repertoires, Stücke sind im Kontext der Pandemie entstanden. Und das war für mich wirklich eine spannende Entdeckung. Da hat mich vieles angerührt, zum Lachen gebracht, zum Nachdenken gebracht und mir auch gezeigt, und das ist letztlich aber auch ein Ergebnis, was noch in die Studie eingeflossen ist. Ja, wir sagen immer, Musik kann Menschen, die grundsätzlich ein positives Verhältnis zu Musik haben, auf alle möglichen Arten und Weisen helfen oder einfach tolle Erlebnisse verschaffen. Man muss das ja nicht immer so verzweckt sehen, das ist ja auch ein Selbstzweck, aber ein intensiv positives, selbstzweckhaftes Erlebnis kann ja wiederum dazu führen, dass es mir besser geht, ne? Aber das ist eben in einem Kontext wie der aktuellen Krise nicht einfach nur mein Lieblingssong von früher, sondern offenkundig haben musikalische Ereignisse, seien das jetzt gestreamte Konzerte oder Corona-bezogene Parodien auf populäre Songs, nochmal eine ganz besonders starke Kraft in so einem Zusammenhang. Und Sie haben vorhin nach den Handlungsanweisungen gefragt. Das wäre für mich eigentlich eine Erkenntnis, dass man kulturpolitisch durchaus anwenden könnte. Wir haben ja die ganze Zeit diskutiert, was machen wir mit den armen Musikerinnen und Musikern, die im Kontext eines irgendwie ja sinnvollen Lockdowns ihrer Arbeit nicht nachgehen können. Man kann denen dann Geld spenden, damit sie nicht verhungern. Man kann auch irgendwelche staatlichen Hilfsprogramme auflegen, aber das ist immer nur eine wohlwollende Unterstützung. Ich glaube, unsere Studie kann dazu helfen, zu sagen, das, was sie trotzdem noch musikalisch gemacht haben in der Zeit, ist ein ganz entscheidender Beitrag dazu, dass es Individuen, aber auch Gesellschaften als Ganze etwas besser geht und sie besser damit klarkommen und vor allem auch nochmal ein anderes Medium haben, um sich mit der Situation auseinanderzusetzen und dem, wie es ihnen selbst dabei geht. Das heißt, anstatt Musikerinnen und Musikern Almosen zu geben, könnte man eigentlich sagen, hier, wir geben euch Aufträge, wir geben euch Geld dafür, dass ihr das tut, was ihr gut tut. Denn das hilft auch anderen.
Das ist eine Frage der Wertschätzung ganz offensichtlich. Und die Wertschätzung ist, glaube ich, tatsächlich in der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit gestiegen für Musikerinnen und Musiker, für deren Bedürfnis, sich durch Musik auszudrücken, Musik machen zu können und ihre Existenz auch sichern zu können. Da sind wir auf einem Weg, der tatsächlich politische Handlungsanweisungen zur Folge hat. Das wird aber auch schnell nebulös. Wenn man nochmal auf die Einzelperson zurückgeht, ihre Studie ist vom Beginn des Lockdowns, sagten Sie vorhin. Nun sind wir ein ganzes Jahr später, wir sind alle schon Lockdown-Erfahrene und wissen auch, wie wir damit umgehen, sodass es uns nicht mehr ganz so sehr unter emotionalen Stress setzt. Wie können wir Einzelne jetzt beibehalten, dass wir eine Wertschätzung für Musik empfunden haben, dass wir gemerkt haben, okay, Musik tut uns gut. Wir wollen das in unseren hoffentlich bald beginnenden normalen Alltag wieder mit überführen. Wie kann das geschehen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich so an Konsumzahlen zu Musik kenne, alle hören ständig Musik. Ne? Ob das jetzt immer wertschätzend ist oder ein Gedudel im Hintergrund, das ist wahrscheinlich die Frage. Ne? Also es geht hier nicht um Frequenz, sondern um Qualität. Und da können vielleicht Erlebnisse dessen, dass das, was Musikerinnen und Musiker tun und was ich selbst beim Musikhören oder gegebenenfalls auch machen erlebe, mir in einer Krise stark geholfen hat, etwas sein, woran ich mich erinnere, auch in anderen Zusammenhängen, sodass ich dann überlege, könnte Musik hier vielleicht wieder etwas sein. Ich habe schon gesagt, also mit dieser totalen Verzweckung von Musik tue ich mich auch ein bisschen schwer, als wäre Musik nur gut und schätzenswert und staatlich förderungswürdig, wenn sie irgendwie den Blutdruck senkt, so ungefähr, oder die Intelligenz erhöht. Das ist dann auch nicht ihr Hauptzweck. Und ich meine, immerhin, das fand ich auch ganz beruhigend an unserer Studie. Wir haben eben gefragt, was hat sich bei Ihnen in Ihrem Umgang mit Musik verändert? Ein Frageblock betraf die Funktionen des Musikhörens oder Musikmachens. Und die Funktion, die am stärksten an Bedeutung gewonnen hatte, war in beiden Fällen jeweils, ich höre Musik, ich mache Musik, weil das intrinsisch und selbstzweckhaft schön und beglückend ist. Und alle positiven Effekte, die hängen sich darin ran, dass das ein selbstzweckhaftes, positives Erlebnis ist.
Das heißt, ein bisschen reinigen die Umgebung, gezielter, vielleicht sich selber sogar disziplinierend Musik hören, gleichzeitig aber auch mit der Neugier für das Neue, das hoffe ich zumindest.
Auf jeden Fall.
Also nicht zurück zu Bach und Brahms in Ausschließlichkeit, sondern eher die Möglichkeit, dass Komponistinnen und Komponisten heute Musik schreiben können und dass Künstlerinnen und Künstler möglichst überall wahrgenommen werden. Das Deutsche Symphonieorchester Berlin spielt seit geraumer Zeit an ungewöhnlichen Orten in der Stadt, zum Beispiel in sozialen Einrichtungen oder auf öffentlichen Plätzen. Auch das ist ein Ausdruck des Slogans »Berlin braucht Musik«. Menschen erreichen, die bislang wenig Zugang zu klassischer Musik hatten, aber auch Klassikliebhaber einladen, sich aktiv zu beteiligen am Musikleben der Stadt. Letzteres geschieht seit vielen Jahren beim Symphonic Mob, bei dem Profimusikerinnen und Musiker des DSO Amateure einladen, mit ihnen gemeinsam zu musizieren. Das Miteinander und der unmittelbare Austausch sind wichtig. Sie sagten vorhin, dass Sie auch neue Pandemie-Musikformen in Ihrer Studie betrachtet haben, Balkonkonzerte und Ähnliches. Dieser Effekt, nicht nur die Kopfhörer aufzusetzen und sich abgekapselt mit Musik in eine bessere Stimmung zu versetzen, sondern auch dieser soziale Aspekt des gemeinsamen Musikschaffens. Inwieweit hat der eine Bedeutung?
Das ist musikgeschichtlich ein ganz zentraler, also vor der Erfindung von Tonaufzeichnungs- und Wiedergabemedien, musste man Musik ja auch zusammen machen, um sie hören zu können. Und was immer es so an Ideen gibt zu evolutionären Ursprüngen von Musik, spielt das Zwischenmenschliche von Mutter, Kind, Mann, Frau bis hin zu gesellschaftlichen Gruppen eine ganz zentrale Rolle. Also das ist eine zentrale Eigenschaft. Ich würde jetzt nicht sagen der Musik, sondern des Musikmachens. Ne? Es ist also nicht das Klangereignis, sondern das, sagen wir mal, Erzeugen von Klangereignis. Also Musikmachen ist genuin und intrinsisch ein beglückendes gemeinschaftliches Erleben, weil man miteinander etwas macht, was jeder auch für sich als beglückend empfinden kann. Und man eben gemeinsam etwas erzeugt, was man alleine so in der Form nicht wirklich erzeugen kann.
Genauso glücklich macht aber natürlich auch gemeinsam ein Konzerterlebnis zu genießen, also zu spüren, um mich herum sind auch welche, das da vorne ist live, das spricht zu mir in dem Augenblick, wo die Musik stattfindet. Also ich bin beteiligt in einem Sinne, der auch aktiv ist. Ich höre aktiv, ich nehme die Musik im Raum wahr. Das tue ich aktiv und spiele gleichzeitig nicht. Aber insofern kann man vielleicht das aktive Erlebnis noch erweitern.
Auf jeden Fall. Also in der Forschung lösen wir uns auch immer mehr von dem Gedanken, dass Musik hören etwas rein Passives ist. Das stimmt nicht. Das ist auch eine Tätigkeit. Und wir machen bei uns auch Forschung zum Konzert und zum Live-Erleben und eben Live-Erleben von Musik in Gemeinschaft. Und da spielt die Idee, dass selbst wenn in einem Klassikkonzert, im Popkonzert sieht es ja anders aus, das Publikum scheinbar passiv und still da sitzt, es im Grunde genommen doch auch ein Akteur des gemeinsamen Konzerterlebnisses ist. Und ja, das können ganz intensive Erlebnisse sein. Ich spiele jetzt trotzdem mal den Advocatus Diaboli. Auch einsame Musikerlebnisse von Konserve mit Kopfhörern oder Lautsprechern können ungeheuer intensiv und beglückend sein. Ich glaube, wir müssen die Formate nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist klar, und das versuchen wir ein bisschen auch mit unseren Forschungen noch besser herauszubekommen. Ein Live-Erleben gibt besondere Arten von Erleben, die spezifisch sind, die sich vielleicht durch das einsame Hören so nicht herstellen lassen, was das einsame Hören dadurch nicht schlechter oder überflüssiger macht. Aber wir müssen das sehen als ein Miteinander von Musikerlebensformaten, die alle auf ihre Art und Weise spezifisch sind. Und ich denke, manchmal kann vielleicht dem Konzertleben gut tun, und viele reflektieren das ja auch schon, nochmal zu überlegen, was kann dann ein Konzert vielleicht tatsächlich besser oder anders als eine Konserve, und dann eher darauf zu setzen und so vielleicht auch die Attraktivität des Formats oder die Zugänglichkeit nochmal zu steigern.
Ist das eine praktische Nutzung Ihrer empirischen Daten, die jetzt nun in der Studie gesammelt worden sind, von der wir die ganze Zeit sprechen? Mit anderen Worten, wenn Sie eine solche Studie herausbringen, bis auf den kleinen Nebeneffekt, dass wir in den Medien darüber sprechen, bewirkt das irgendwas? Also können Sie sagen gezielt, schau mal, das belegt doch, also muss die Konsequenz automatisch Folgendes sein?
Ich bin ja an einem Max-Planck-Institut. Unser Auftrag ist Grundlagenforschung. Das heißt, erstmal steht die Anwendung oder Anwendungsmöglichkeiten hier nicht im Mittelpunkt oder sie sind nicht genuines Ziel unserer Forschung. Es ergibt sich aber oft. Und was ich jetzt zum Konzert gesagt habe, das ist durchaus auch ein Interesse der Konzertforschungsprojekte, die wir betreiben. Ich würde mich aber immer hüten, aufgrund von empirischen Ergebnissen Künstlerinnen und Künstlern irgendwelche Vorschriften oder gute Vorschläge zu machen. Also ein Vorschlag kann es vielleicht sein, es kann ein Argument im ästhetischen Diskurs, im künstlerischen Nachdenken sein. Aber wir werden nie mit Empirie jetzt die wahre Kunstform finden. Das wäre ja auch schrecklich.
Aber mit Hilfe der Empirie können wir uns Zuhörerinnen und Zuhörer darin bestärken, dass Zuhören etwas wirklich Wichtiges, Aktives und absolut Wertzuschätzendes ist, dass man das nicht nebenher nur tun muss, sondern dass man darin vollkommen aufgehen kann und dass das auch eine echte Aktivität ist. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Professor Wald-Fuhrmann, Direktorin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, an dieser Stelle für Ihre Studie und für dieses Gespräch.
Berlin braucht Musik.
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 Berlin braucht Musik. Berlin braucht Musik.